Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
In Schwäbisch Hall und Umgebung geht die Angst um. Ein kaltblütiger Killer treibt sein Unwesen und hat es auf betagte, alleinstehende Frauen abgesehen. Drei Seniorinnen sterben binnen weniger Wochen im Dezember 2022 und im folgenden Januar. Doch während der Täter seinem blutigen Handwerk nachgeht, tappt die Polizei nicht nur wochenlang im Dunkeln, sie bemerkt zuerst nicht mal, dass hier Verbrechen passiert sind. Weil an Tatorten Spuren übersehen und Hinweise nicht ernst genommen werden, gehen die Ermittler von Unfällen aus und verspielen so wertvolle Zeit. Als der Zugriff erfolgt und der Täter verhaftet wird, vermeldet die Polizei zwar stolz ihren Erfolg, ihr vorheriges Versagen aber kommt erst nach und nach ans Licht. Und das vor allem, weil ein hartnäckiger Reporter keine Ruhe gibt und so lange recherchiert und Beweise sammelt, bis Vertuschen nicht mehr möglich ist. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und heute bei mir zu Gast ist eben dieser erwähnte hartnäckige Reporter. Tumilan Selvakumaran, kurz Tumi. Herzlich willkommen bei Akte Südwest. Endlich bist du mal bei uns. Wir haben da jetzt schon länger mal drauf hingearbeitet. Freut mich ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat.
Hallo Roland, ich freue mich natürlich auch sehr, dass es endlich geklappt hat und ich hier dabei sein darf.
Ja, die Hörerinnen und Hörer haben es jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, heute ist es ein bisschen besonderer Fall. Erstens geht es um einen Serienmörder, würde ich sagen, der immer nach einem ähnlichen Muster zuschlägt. Also allein deswegen schon ein sehr spannender Fall. Aber zweitens erzählen wir heute eben auch die Geschichte eines in meinen Augen richtig krassen Polizeiversagens. Und das kann man, finde ich, so sagen, dass du aufgedeckt hast. Und wenn du nicht gewesen wärst und die Zeitung, Haller Tagblatt, vielleicht wäre es auch dann schlicht gar nicht ans Licht gekommen, oder?
Ja, Roland, also ein Serientäter ist ja außergewöhnlich genug, aber wie du sagst, in dem Komplex ist gravierendes Versagen der Polizei mit dem Spiel. Man muss sich da schon die Frage stellen, ob die Polizei durch ihre Fehler erst ermöglicht hat, dass sich der Fall so in die Länge gezogen hat und dass es bei nicht nur einem oder zwei Opfern blieb. Ja klar, ohne unsere Recherchen wäre diese Dimension wahrscheinlich nie ans Licht gekommen.
Ja, dass Tumi beharrlich und auch investigativ recherchieren kann, das ist bekannt, also zumindest uns ist es bekannt. Du bist Lokalredakteur bei unserer Redaktion in Schwäbisch Hall, dem Haller Tagblatt, und hast dir aber auch schon bundesweit einen Namen gemacht als Rechercheur im Komplex um die Neonazi-Terrortruppe NSU. Hier speziell zum Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn und auch zu der Geschichte um baden-württembergische Polizisten, die im rassistischen Ku Klux Klan mitgemacht haben. Auch da hat Schwäbisch Hall eine Rolle gespielt. Das heißt, man kann sagen, wenn du an dem Thema dran bist, dann beißt du dich schon auch gern mal dran fest, oder?
Ja, genau. Also das ist meine Spezialität. Aber mal ehrlich, wenn ich auf Widersprüche stoße, dann reizt mich das einfach. Ich sehe es ja auch als Privileg, als Journalist Themen beleuchten zu können, diese dann öffentlich zu machen und dann eben auch bei der Aufklärung beizutragen. Das bringt dann aber auch natürlich eine Verpflichtung mit sich. Beim Polizistenmord in Heilbronn war es die These der Anklage, dass es nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt vom nationalsozialistischen Untergrund gewesen sein können. Aber meine Erkenntnis hat mir gezeigt, oder die Spurenlage auch in den Akten, dass da weitere Personen beteiligt gewesen sein müssen. Also das lässt mich dann natürlich nicht mehr los.
Ja, also über dieses NSU-Thema und Michael Kiesewetter und die Ku Klux Klan-Polizisten, ich glaube, da müssen wir irgendwann auch mal dringend drüber reden. Haben wir schon länger in der Pipeline. Ich hoffe aber, wir kriegen heute auch ein paar Einblicke, so wie du recherchierst. Und zwar halt jetzt in diesem Fall der Haller Seniorenmorde oder der Witwenmorde, wie man auch sagt, wie das genau kam zu diesen Morden und ob die Polizei je nach Sichtweise einen, zwei oder vielleicht sogar mehr Delikte übersehen hat. Das alles besprechen wir jetzt dann im Detail, wenn wir reingehen in unseren Fall.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Also die Frage, wo man anfängt in diesem Fall, ich mache das in der Vorbereitung ja immer so, überlegen, wie baut man es auf. Das ist gar nicht so einfach, eben weil so vieles aus dem Nachhinein ans Licht kam. Und ein Stück weit muss man Ihnen auch ein bisschen rückwärts erzählen, diesen Fall. Aber fangen wir mal an dem Punkt an, an dem der Komplex für die Öffentlichkeit ein Thema wird. Das ist rund um Weihnachten 2022, beziehungsweise um den Jahreswechsel herum. Da wird bekannt, in Schwäbisch Hall, in einer Siedlung namens Hagenbacher Ring, ist eine Seniorin getötet worden. Wie war das damals für dich? Und warum war das von Anfang an so ein Fall, der den Menschen auch Angst gemacht hat?
Öffentlich wurde der Fall ja erst am Nachmittag des 29. Dezember 2022. Das war ein Donnerstag, kurz vor dem Jahreswechsel. Und ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, denn da hat es an dem Mittag im Teurushof, das ist eine andere Wohnsiedlung in Schwäbisch Hall, gebrannt in einem großen Mehrfamilienhaus. Und das war ein riesiger Einsatz. Mit zwei Drehleitern wurden da die Bewohner aus dem Haus gerettet. Für mich auch spektakulär. Ich war vor Ort, kam dann gerade mit vielen Eindrücken zurück an den Arbeitsplatz, wollte gerade die Bilder runterladen, die ersten Zeilen tippen. Und da haben mir dann die Kollegen die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft weitergeleitet. In dieser Pressemitteilung stand, dass eine 77-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Das hat sich dann später herausgestellt, dass es Heidemarie K. Die war nicht an diesem Tag gestorben oder kurz davor, sondern schon eine Woche zuvor, am Mittwoch des 21. Dezember 2022, also kurz vor Weihnachten. Die war an diesem Tag noch mittags gesehen worden. Die war am frühen Nachmittag mit ihrem Rollator unterwegs im Nah und Gut. Das ist ein kleiner Supermarkt in dieser alten Wohnsiedlung. Man muss wissen, diese Wohnsiedlung, die ist so geprägt von mehrgeschossigen Bauten, auch Hochhäuser sind dabei. Und sie hatte einen Fußweg von rund 300 Meter von ihrem Wohnort am Schönbergweg in das Zentrum vom Hagenbacher Ring, hat dort dann eingekauft und dann hat sie sich wieder zurück auf den Heimweg gemacht und wurde nie wieder lebend gesehen. Zwei Tage später fand ihre Tochter dann die Mutter tot im Flur der Wohnung, also direkt hinter der Wohnungstür. Die Ermittler sind zunächst nicht von einer Straftat ausgegangen, sondern von einem Unfall oder einem natürlichen Tod. Die 77-Jährige wurde daher erst eine Woche später obduziert. Dann war aber klar, dass die Witwe getötet wurde. Und im gleichen Zug wurde dann die Sonderkommission Höhe mit dann 50 Beamten eingesetzt. Aber klar ist, die Mörderjagd hat dann mit einer Woche Verspätung erst angefangen.
Ja, das werden wir alles noch genauer beleuchten. In dem Viertel wurde den Menschen natürlich mulmig. Es gibt ja nicht alle Tage einen Mord im eigenen Wohnviertel. Und dass man in der eigenen Wohnung überfallen wird von einem Täter, ist natürlich auch so eine, was an Urängste irgendwie rührt. Aber es gibt auch eine Vorgeschichte in dem Viertel.
Dass sowas passiert im beschaulichen Schwäbisch Hall, das ist ja außergewöhnlich genug. Und in der Siedlung hat sich sehr, sehr schnell die Angst breit gemacht. Da leben sehr viele ältere Menschen auch. Und die haben sich ganz besonders gefürchtet, denn zwei Jahre zuvor, am 14. Oktober 2020 war das, zufällig auch ein Mittwoch, da wurde nur 170 Meter entfernt die 94-jährige Elfriede Huchler brutal ermordet. Das war in ihrer Penthouse-Wohnung im dritten Stock. Von der Frau Huchler muss man wissen, das war eine Brauereibesitzerin, sehr vermögend, besaß etliche Immobilien. Und der Fall an sich hat ja schon die Menschen bewegt. Und der Mörder wurde aber nie gefasst. Plötzlich gab es dann mit Heidemarie K. gleich zwei ältere Frauen in dieser Wohnsiedlung, die auch nah beieinander gewohnt haben, die getötet wurden. Die Ähnlichkeiten waren ja für die Bewohner offensichtlich. Ich habe damals mit einigen dort gesprochen in der Siedlung und die haben mir dann berichtet, die trauen sich gar nicht mehr alleine raus vor die Türen. Also eine ganz angespannte Situation für die Menschen vor Ort, zu wissen, es sind Mörder auf freiem Fuß unterwegs und im Prinzip kann es jeden treffen. Ich habe damals natürlich gleich den Oberstaatsanwalt auch mit der Frage konfrontiert, ob die Taten irgendwie zusammenhängen, ob wir es vielleicht sogar mit dem Serientäter zu tun haben, aber das war zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Thema und später wurde sowieso klar, dass der Fall Huchler wohl eine ganz andere Rolle spielt.
Den Fall Huchler stellen wir nochmal zurück, kommen wir später nochmal drauf. Jetzt wissen wir also, warum das Viertel etwas in Angst ist. Manche Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße. Sag uns noch ein paar Details. Wie ging denn der Täter im Fall Heidemarie K. genau vor?
Also ganz genau klären konnte man das nicht, weil die Tatwaffe fehlt. Die wurde nie gefunden, trotz intensiver Suche. Man weiß aber, dass sie im nahen Gut eine Kartusche gekauft hat für ihren Sprudelautomat. Das kennt man ja, wo man die Flaschen reinsteckt und draufdrückt. Sie hat sich diese Kartusche gekauft, eine Bildzeitung und etwas Süßes. Das wurde alles von einer Überwachungskamera erfasst in diesem Supermarkt. Allerdings fehlte die Kartusche später. Die Theorie ist also, dass der Serientäter Daniel D., ist ein Serbe, der kaum Deutsch spricht und erst kurz zuvor nach Deutschland kam, dieser Witwe dann bis zum Wohnhaus im Schönbergweg gefolgt ist. Jetzt kommt ein krasser Zufall hinzu. Dort an diesem Wohnhaus war die Eingangstür seit Wochen schon defekt. Man konnte sie also von außen einfach aufdrücken. Ich gehe davon aus, der Mörder hat sein Opfer reingehen lassen und ist kurz darauf auch in das Treppenhaus gegangen und hat sie entweder dort direkt oder kurz nachdem sie drin war an der Wohnungstür überrascht. Und vermutlich hat er sie dann mit dieser CO2-Kartusche erschlagen. Man konnte diese Kartusche nie auffinden. Der Rechtsmediziner nannte vor Gericht zwei parallele Verletzungen auf dem Schädel sowie eine offene Fraktur. Das würde theoretisch zu so einer CO2-Kartusche passen. Der Täter hat sich danach dann relativ viel Zeit gelassen und die Wohnung nach Beute abgesucht. Wie viel er genau mitgenommen hat, ist unklar. Es waren aber wohl mindestens 1.500 Euro Bargeld. Jetzt kommt noch ein weiteres unglückliches Detail hinzu. Der Handwerker, der die wohl verhängnisvolle defekte Haustür reparieren sollte, kam am nächsten Morgen und hat sie repariert. Und zu dieser Zeit lag die Witwe leider schon tot hinter der Wohnungstür.
Wir haben jetzt also einen aktuellen Mord, einen ungelösten Mordfall, der 2 Jahre zuvor ganz in der Nähe passiert ist und damals schon relativ viel Aufsehen erregt hat. Wir sind jetzt inzwischen Anfang Januar 2023 und wenige Wochen später passiert dann schon der nächste Mord. Zwar nicht am Hackenbacher Ring in Schwäbisch Hall, aber nur einige Kilometer entfernt. Und es sieht aber alles nach dem gleichen Muster wieder aus. Erzähl mal.
Also das war 5 Wochen später und wir sind wieder an einem Mittwoch, das war der 25. Januar 2023, also schon im neuen Jahr und diesmal in Michelbach an der Bilz, das ist eine Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall und etwa 4 Kilometer Luftlinie vom Hagenbacher Ring entfernt. Die Mitteilung dazu, dass es wieder ein Todesopfer gibt, wurde von der Staatsanwaltschaft aber erst einen Tag später veröffentlicht. Als wir darüber in der Redaktion gesprochen haben, war uns sofort klar, dass wir es hier mit einem Serientäter zu tun haben. Denn wieder war das Opfer eine ältere Frau, die ebenso im Erdgeschoss lebte und mit gezielten Schlägen gegen den Kopf getötet wurde. Für uns konnte das also kein Zufall mehr sein. Also nicht nur für uns, für viele andere auch.
War dann auch das Muster wieder dasselbe, wie er die Tat ausgeführt hat, nach dem, was man weiß?
In dem Fall ging der Täter sogar noch rabiater vor. Gertraute N., das Opfer, war schon sehr alt, 89 war sie und die Besonderheit war, sie hörte nicht mehr so gut. Sie hatte eine Freundin im Haus, die ab und zu nach ihr sah und daher ließ sie auch den Schlüssel außen an der Wohnungstür stecken. Die Freundin konnte dann einfach im Treppenhaus runterkommen und die Wohnung von außen aufmachen. Was wir wissen, an jenem Mittwochmorgen kam aber nicht die Freundin, sondern der Mörder. Die Witwe saß zu dieser Zeit auf ihrem Sessel und las das Haller Tagblatt. Das wissen wir aus der Rekonstruktion von der Spurensicherung von Blutsachverständigen. Sie hat da wohl die Zeitung so vor ihrem Gesicht gehalten, dass sie die Wohnungszimmertür direkt vor sich nicht mehr sehen konnte. Der Mörder holte also mit einem Hammer aus und schlug durch die Zeitung hindurch auf das nichtsahnende Opfer. Der Kriminaltechniker hat vor Gericht dann beschrieben, dass in der Zeitung noch sehr deutlich ein V zu sehen war, das durch den ersten Einschlag mit dem Hammer entstanden ist. Am Ende waren es mehr als 20 Hiebe auf den Kopf. Da wurden teils brutale Szenen im Gerichtssaal berichtet von einer Spezialistin vom Landeskriminalamt. Sie hat beschrieben, wie nach jedem Schlag der Kopf etwas weiter zur Seite sackte und der Täter immer wieder ausholte. Das wusste die LKA-Beamtin so genau, weil sie anhand der Blutspritzer an der Wand erkennen konnte, dass sich der Winkel immer weiter nach unten verlagerte. Das Opfer hatte natürlich da keine Chance. Man fand sie dann später mit ihrem Kopf auf der Armlehne. Und das wissen wir heute, wieder ging es dem Täter um Beute. Der hat die Schränke und Schubladen herausgezogen, Taschen durchsucht, auch etliches auf das Bett geworfen. Ob er dann aber wirklich was Wertvolles mitgenommen hat, wissen wir nicht. Wenn man das nochmal vergleicht mit der anderen Tat vom Hagenbach Ring, gab es eine entscheidende Ähnlichkeit. Beides Mal hatte der Täter die Köpfe verdeckt, bevor er die Wohnung durchsucht hat. Bei Heidemarie K. hat er das mit einem Handtuch gemacht und bei Gertraute N. mit einer Decke.
Ja, harter Tobak auf jeden Fall. Es sind also jetzt zwei Mordfälle, dasselbe Muster, also wirklich ein Serientäter, wenn man bei zwei Taten schon von einer Serie sprechen kann. Und der in einem sehr überschaubaren Gebiet offenbar seine Opfer sucht. Wir bleiben jetzt mal ganz eng an der Chronologie des Falls und da ist das nächste erst einmal eine große Erfolgsmeldung für die Polizei und für die Staatsanwaltschaft. Denn wenige Tage nach dem zweiten Tat ist ein Verdächtiger gefasst und so viel können wir verraten, es ist auch tatsächlich der Täter. Wie haben denn die Ermittler das hinbekommen und wie haben sie ihn gefasst?
Die Ermittler haben das sogar sehr gut hinbekommen, muss man rückblickend sagen. Die Soko hat in dieser Zeit regelrecht geglänzt. Zwischen der Festnahme und dem Mord in Michelbach an der Bilz lagen nur 6 Tage. Also es ging relativ schnell. Geholfen hat da, dass der Täter einen entscheidenden Fehler gemacht hat, den die Beamten ganz clever genutzt haben. Denn ganz in der Nähe von dem Tatort ist das Schloss Michelbach. Da ist das evangelische Schulzentrum integriert. Und auf dem Parkplatz von diesem Schloss ist eine große Hecke. In diese Hecke hat der Mörder nach der Tat den Hammer und einen Handschuh geworfen. Ein anderer Handschuh lag auf der Wiese. Jetzt muss man wissen, dass die Polizei den Suchradius immer weiter ausdehnt, um mögliche Spuren zu finden. Und damit hatte der Täter offenbar nicht gerechnet. Denn bereits am Folgetag nach der Tat war eben dieses Schloss dran. Und ein Beamter entdeckte dabei erst den Handschuh auf der Wiese, dann den Handschuh in der Hecke und an diesem Handschuh hing das weiße Etikett etwas heraus und er erkannte darauf Blut. Kurz darauf hat er auch den Hammer gefunden.
Du hast damals ja auch den Fundort fotografiert. Wurdest du informiert, dass da was passiert ist?
Nein, das war eher zufällig. Ich habe rund um den Tatort, also das Mehrfamilienhaus, wo Gertraute N. gewohnt hat, in der Schenkenstraße fotografiert und recherchiert. Ich habe mit Nachbarn gesprochen. Und auf dem Rückweg in die Redaktion ist mir dann das riesige Polizeiaufgebot am Schloss aufgefallen. Bin natürlich hingefahren und habe mich als Journalist ausgewiesen und konnte dann festhalten, wie Dutzende Einsatzkräfte die Wiesen durchkämmten und wirklich regelrecht jeden Grashalm dort begutachteten. Die Spurensicherung packte jedenfalls den Hammer ein. Da muss ich einfügen, da war ja noch tiefster Winter und es lagen auch überall noch so kleine Schneehaufen herum. Und auch vor dieser Hecke lag ein kleiner Schneehaufen. Und auf oder in diesem Schneehaufen haben die Beamten dann eine Schuhspur entdeckt von einem Adidas-Sneaker. Den kannten die schon, weil genau dieser Abdruck war schon in der Wohnung am Hagenbacher Ring entdeckt worden. Also verdichteten sich in diesem Moment auch für die Beamten die Hinweise, dass es ein und derselbe Täter gewesen sein muss oder zumindest beteiligt war. Aber am Ende war eigentlich gar nicht dieser Schuhabdruck entscheidend, sondern der Hammer der Marke Connex, 100 Gramm leicht. Ich bin damals extra noch in den Baumarkt gefahren und habe mir mal so einen Hammer in die Hand genommen. Und ich muss sagen, die Größe ist eher was für Kinderhände. Mir wäre der zu klein, um zum Beispiel so einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und das ist für mich auch so ein schreckliches Detail von diesem Mord, denn mit dieser Mini-Ausführung wurde ja die 89-Jährige getötet. Und der Rechtsmediziner hat vor Gericht ausgesagt, dass der Kopf danach regelrecht perforiert war.
Und weil der Hammer so klein war, musste er auch so oft zuschlagen wahrscheinlich.
Ja, genau, genau. Und man weiß ja, das waren ja deutlich mehr als 20 Schläge auf den Kopf.
Es gibt dazu noch ein kleines Detail, das später im Prozess auch eine Rolle spielt. Denn es gibt auch eine Videoaufnahme aus dem Baumarkt. Was ist denn darauf zu sehen?
Die Ermittler haben natürlich erstmal gesucht, wo es diesen Connex-Hammer gibt. Im stationären Handel bietet den im Umkreis von Schwäbisch Hall nur der Heseler Hagebaumarkt an. Und die Kripo hat dann alle Kunden aufgesucht, die diesen Hammer in der Größe mit Karte bezahlt haben. Ja, ist ja klar, nur so kann man ja Namen und Adressen irgendwo herausfinden. Die Beamten wollten dann von den Käufern die Hammer sehen, weil der Täter selbst konnte ihn ja nicht mehr haben. Doch alle Kunden, die sie besucht haben, hatten ihn noch und konnten den vorzeigen. Die Ermittler haben aber trotzdem nicht aufgegeben und weitergesucht und dann kam noch ein glücklicher Zufall hinzu, denn vom Baumarkt kam kurz darauf die Info, dass gerade so ein Hammer im Bestand fehlte. Dann stellte sich natürlich die Frage, war der Hammerdieb auch der Hammermörder? Darauf hat sich dann ein Beamter vor die Videoaufzeichnung gesetzt und mehrere Tage ausgewertet und das war schließlich schon ein Jackpot, denn am Freitag vor der Tat in Michelbach taucht dann ein Mann auf dem Video auf mit einer dicken schwarzen Jacke, der sich erst den kleinen Hammer nimmt aus dem Regal und dann ein paar Probeschläge in die Hand macht. Kurios ist dann, dass er den kleinen Hammer zurück hängt, einen größeren nimmt, aber doch wieder den kleinen nimmt. Ich vermute mal, dass er den kleinen besser verstecken konnte. Zu sehen ist dann auf den Videoaufzeichnungen noch, wie der Mann telefonierend und ohne zu zahlen den Kassenbereich verlässt und kurz danach mit einem silbernen Fahrzeug wegfährt. Es ist übrigens derselbe Mann, der auch auf der Videoauswertung vom Nah und Gut, also der Tatort am Hagenbacher Ring von Ende Dezember, gefilmt wurde. Damals hatte der Mann kurz nach der Tat, oder in dem Zeitraum kurz nach der Tat, nochmal den Laden betreten, sich ein Getränk geholt und sich danach die Hände desinfiziert.
Also es gibt zwei Videoaufnahmen des mutmaßlichen Täters. Es gibt Spuren, einen Hammer, die Handschuhe. Und es gibt jetzt auch ein Auto, das eine Rolle spielt. Es kommen immer mehr Puzzleteile dazu, aber sie haben ihn noch nicht gefunden. Wie geht's denn jetzt weiter?
Das ist ja auch relativ schwierig, nur ein Foto zu haben oder eine DNA zu haben, ohne die exakte Person dazu, bringt einen erstmal nicht weiter. Aber vor allem das Video aus dem Baumarkt war ja dann letztendlich die Lösung. Denn der Wagen spielte kurz davor eine andere Rolle, auch ein sehr krasser Zufall in dem Fall. Denn einer sehr jungen Streifenbeamtin war genau dieser silberne Volkswagen Bora aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen am Hagenbacher Ring geparkt war. Also wir sind wieder an dem Wohnort, wo der erste Mord passiert ist, oder zumindest in der Siedlung, nicht direkt vor dem Haus, sondern einige hundert Meter entfernt. Und an diesem Kennzeichenhalter von dem VW Bora waren noch Klebebandreste dran. Die Beamtin stieg dann also aus und ihr Gefühl sagte, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmte, dass der eigentlich noch in Benutzung ist. Der war auch gar nicht verschlossen, hinten auf der Rücksitzbank lagen noch ein paar Red Bull-Dosen herum. Jedenfalls hat diese Beamtin den Wagen fotografiert, auch die Fahrgestellnummer unter der Motorhaube und hat diesen Wagen dann den Kollegen im Revier gemeldet. Als dann der Wagen in der Videoauswertung aus dem Baumarkt mit dem mutmaßlichen Täter wieder auftauchte, hatten die Ermittler dann plötzlich einen möglichen Wohnort und damit auch die Verbindung zu dem Fall. Die junge Beamtin, das muss man heute sagen, hatte eigentlich einen verdammt guten Riecher und sollte sich einen Orden anstecken lassen.
Man muss ja auch sagen, die Polizei hat auch wirklich gute Arbeit geleistet. Zu den kritischen Teilen kommen wir noch, aber wir wollen hier kein Polizeibashing betreiben und erzählen es vielleicht auch deswegen so ein bisschen ausführlich, weil hier auch richtig, richtig gute Arbeit geleistet wurde. Aber wie kamen jetzt die Ermittler von dem Auto weiter zum Mörder?
Ja, die Kripo fuhr darauf dann nochmal zum Hagenbacher Ring, aber da war das Auto plötzlich nicht mehr da. Also wir wissen, das war eigentlich ein Auto ohne Kennzeichen, müsste ja eigentlich abgemeldet sein, aber dann war klar, der Wagen wird weiter benutzt. Und die Ermittler haben dann weitergesucht und ein Ermittler hat dann auf eBay Kleinanzeigen den Wagen entdeckt, der zum Verkauf angeboten war. Der Verkäufer, also wie wir wissen, der Mörder, hatte dazu keine neuen Fotos gemacht von dem Wagen, sondern die alten Fotos genutzt, mit dem der Vorbesitzer ihm den Wagen verkauft hatte. Und der Ermittler hat erkannt, dass auf den Fotos im Hintergrund das Modegeschäft Adler im Schwäbisch Haller Westen zu sehen war und konnte daraus dann schließen, auch eigentlich eine super Leistung, wer dieser Vorbesitzer war. Ist dann auf gut Glück dahin gefahren, hat diese Person aufgesucht und tatsächlich war es diese Person, die er vermutet hat, der den Wagen damals an den Mörder verkauft hat. Dieser Vorbesitzer hatte bei der Fahrzeugübergabe den Mörder gefilmt. Wahnsinn eigentlich. Und für die Polizei war das das erste richtige Bild vom Serientäter, wo man ihn ganz deutlich sehen konnte. Und es passte auch zum Video aus dem Baumarkt. Es war ganz offensichtlich die gleiche Person und hatte sehr große Ähnlichkeiten auch zu dem Phantombild.
Ja, das Phantombild haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist entstanden nach einem weiteren Überfall des Täters, über den wir auch noch nicht gesprochen haben. Es gab also noch eine weitere Tat, die allerdings gescheitert ist. Und daher stammt das Phantombild. Wie war das?
Ja, ganz richtig. Also es hätte in dem Komplex ja noch weitere Tötungsdelikte geben können. Denn eine Woche vor der Tat in Michelbach, Mitte Januar sind wir jetzt, wollte der Mörder einen Senior in Ilzhofen überfallen, also in einer anderen Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall. Da hatte der Mörder bereits einen Tag zuvor bei dem 83-Jährigen an der Haustür geklingelt und wollte ihm persönlich Lidl-Prospekte übergeben. Das kam dem Bewohner natürlich schon sehr seltsam vor. Schließlich gibt es ja auch Briefkästen, da hätte er auch einfach die Prospekte reinwerfen können. Und heute ist klar, der Täter wollte so einfach nur sein Opfer auskundschaften. Denn einen Tag später kam Daniel D. wieder zu diesem Haus, klingelte wieder bei dem Senior und schlug ihn dann, als der Mann aufmachte, unvermittelt ins Gesicht. Da Der 83-Jährige stürzte dann nach hinten mit dem Rücken auf die Treppe und Daniel D. forderte dann mit einer gezückten Spielzeugpistole Geld. Der hat wohl wortwörtlich gesagt, du Geld. Dass die Pistole nicht echt war, konnte das Opfer in dem Moment natürlich nicht gleich erkennen. Zu dieser Zeit hatte aber die Ehefrau des Opfers im Wohnzimmer gelegen und die hat die Geräusche gehört und ist dann gleich aufgesprungen und Richtung Tür gegangen. Heute geht man davon aus, der Täter hat wohl da erst bemerkt, dass der Mann nicht alleine war. Daniel D. ist dann wohl einen Schritt zurückgegangen und der Senior hat es gesehen und hat die Chance genutzt und konnte dann auf dem Boden liegen, noch mit einem Fuß die Türe zutreten. Der Täter ist dann geflüchtet, aber sein Opfer konnte ihn sehr gut beschreiben und wie wir heute wissen, das Phantombild, was da nach dieser Tat entstanden ist, sieht ihm doch auch sehr ähnlich.
Wir haben jetzt wirklich viele Puzzlestücke, das Phantombild-Videos, noch ein besseres Video. Wir haben jetzt die Ermittler alles zusammengefügt, damit es nun wirklich zum Zugriff zur Festnahme kam.
Also sie hatten ja jetzt nun das klare Bild von ihm und mit dem Auto auch einen möglichen Wohnort. Also wussten zumindest, wo das Auto stand. Und dann haben sie das mobile Einsatzkommando der Polizei hinzugezogen. Das MEK ist spezialisiert auf Observation. Das rückte dann an und beobachtete dann am Hagenbacher Ring. Und tatsächlich am Morgen des 31. Januar, das war ein Dienstag, da hat der Täter kurz das Mehrfamilienhaus am Hagenbacher Ring verlassen, also genau dort, wo auch dieser VW Bora stand. Die Beamten haben ihn sofort erkannt und direkt zugegriffen. Das war sprichwörtlich im allerletzten Moment, denn Daniel D. hatte bereits die Koffer gepackt und wollte mit seiner Familie zurück nach Serbien reisen, mit der er ja erst im Dezember 2022 nach Hall gekommen war, also 2 Monate davor. Ich glaube schon, so rückblickend, dass er den Fahndungsdruck in dem Moment gespürt hat und dass das wohl mit ein Entscheidungsgrund war, wieder abzudüsen. Denn das Phantombild war da unter anderem im Halle Tagblatt schon abgedruckt, auch auf svp.de zu sehen. Und wir wissen heute, dass auch in seinem Umfeld über die Ähnlichkeit mit ihm gesprochen wurde.
Ich kann mich erinnern, wie wir damals die Erstmeldung online gestellt haben mit der Nachricht vom Durchbruch und der Festnahme und von der Durchsuchung der Wohnung des Täters am Hagenbacher Ring, wo er selber auch gewohnt hat. Und da war ein Foto von dir am Artikel drangehängt, dass du geschossen hast. Da betreten die Spurensicherer gerade die Wohnung und du fotografierst den quasi über die Schulter, während sie in die Wohnung des Täters gehen. Wie bist du denn da so nah rangekommen?
Ja, das war eigentlich eine spontane Reaktion und für mich selber natürlich auch ein Glücksfall. Ich muss aber einschränken, der Serientäterfall war in diesen Wochen ja das Top-Thema bei uns in Schwäbisch Hall. Das hat alles andere überlagert, überschattet und die Menschen am Hagenbacher Ring, habe ich ja vorher auch gesagt, haben sich kaum noch rausgetraut. Als die Staatsanwaltschaft und die Polizei in diesem Moment dann eine Pressekonferenz angekündigt haben, da war mir natürlich sofort klar, dass sie einen Tatverdächtigen festgenommen haben. Dann habe ich einen Tipp bekommen, dass es wohl am Hagenbacher Ring gewesen sein muss und dann bin ich natürlich sofort losgefahren. Als Journalist achtet man dann auf auffällige Personen, auf Fahrzeuge, vielleicht auch ein Absperrband, weil irgendwo muss man ja herausfinden, wo das Ganze passiert ist und da gibt es ja keine Schilder, die darauf hinweisen. Da muss man dann schon auch viel Ausdauer manchmal mitbringen, wenn man nicht sofort den Tatort findet. Ich hatte da aber sehr viel Glück, denn ich habe gleich das Zivilfahrzeug der Spurensicherung vor einem Mehrfamilienhaus erkannt. Das gleiche Fahrzeug stand Tage zuvor am Schloss in Michelbach. Und kurz danach tauchte auch ein anderes Fahrzeug mit einem Team vom Landeskriminalamt auf. Als Reporter, der jahrelang mit Kriminalfällen betraut ist, kennt man zum einen die Beamten, aber umgekehrt auch. Sie wissen ja dann, mit wem sie es zu tun haben, dass man selber Absprachen einhält und das hilft dann ungemein bei der Recherche. Absprachen sind dann zum Beispiel so zu fotografieren, dass gewisse Beamte nicht in der Zeitung zu erkennen sind oder eben auch bestimmte Beweisstücke, wo es vielleicht um exklusives Täterwissen gehen kann. Das respektiere ich natürlich, denn ich will ja die Ermittlung in dem Moment auch nicht gefährden. Dann aber, wenn man das alles einhält, darf man mit den Beamten auch ein paar Schritte mehr mitgehen. Und am Ende, das ist ja auch klar, stehen wir ja alle auf derselben Seite. Aber jetzt weißt du zumindest mal, wie die Bilder der Spurensicherung an der Täterwohnung entstanden sind.
Ja, haben wir uns damals alle gefragt. Jetzt haben wir also diese große Erleichterung, gute Arbeit der Polizei, sehr gute Arbeit der Polizei, betonen wir jetzt hier nochmal extra, der Fall ist gelöst, der Täter ist gefasst. Wie waren denn jetzt die Reaktionen und was kannst du denn über ihn jetzt sagen? Was war er für ein Typ? Was hat ihn zu den Taten getrieben? Ja, was war das für einer, Daniel D.?
Also die Erleichterung war in Schwäbisch Hall riesig, nicht nur bei der älteren Generation, sondern bei allen Haller Bürgern, weil das war schon eine belastende Zeit für alle. Und der Fall schlug ja auch bundesweit hohe Wellen. Es ging schließlich um einen Wittmann-Mörder, der es auf die Schwächsten abgesehen hat. Man muss wissen, der Fall wirkt ja auch nach und es gibt immer noch Menschen dort, die weiterhin unter Angst leiden, obwohl er eigentlich schon lange weg ist. Die Angst war ja, wie wir heute wissen, durchaus berechtigt, denn es hätte am Hagenbacher Ring jeden treffen können. Bekannt ist beispielsweise, dass er auch eine andere Seniorin verfolgt hat, die war auch mit dem Rollator im nahen Gut einkaufen und der ging ihr bis in den dritten Stock eines Hochhauses hinterher. Aber zum Glück blieb diese Frau dann am Ende verschont. Auf deine Frage, was er denn hier eigentlich wollte, der Mörder, da gibt es verschiedene Theorien. Welche stimmt, das wissen wir heute nicht ganz, weil er selber sagt ja nicht viel. Klar ist nur, dass Daniel D., damals noch 31 Jahre alt, seit mehreren Jahren schon Kontakte zu einem Haller pflegte, der aus dem gleichen Heimatort in Serbien stammt. Diese Kontaktperson, das gab der Täter zumindest nach der Inhaftierung an, wollte ihm einen Job in einem Haller Gartenbaubetrieb vermitteln. D. kam dann erstmal alleine im Sommer 2020, wohnte dann einige Wochen bei seiner Kontaktperson und hat in dieser Zeit dann eine Wohnung gesucht, in der er dann später mit seiner Familie einziehen wollte. Die Wohnung fand er dann ausgerechnet am Hagenbacher Ring im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. Und als der Mietvertrag dann unterschrieben war, reiste Daniel D. zurück nach Serbien, holte die Familie und am 1. Dezember 2020 zogen sie dann zusammen in diese Wohnung ein. Also seine serbische Ehefrau war dabei, eine damals 12-jährige Tochter und ein 10-jähriger Sohn. Ja, dann klappte es dann offenbar nicht mit dem Job. Zumindest hat er eine Absage bekommen. Und Daniel D. hat dann versucht, oder gibt zumindest an, versucht zu haben, Geschäfte mit alten Landmaschinen zu machen. Da muss man wissen, Einkauf, Export, so ein Betrieb führt auch sein Vater relativ erfolgreich in Serbien. Aber bei Daniel D. funktionierte dieses Geschäft aus Deutschland nicht so. Und ich kann dir eigentlich gar nicht sagen, ob er es wirklich versucht hat. Es steht nur fest, dass er schon wenige Tage später mit dem Morden begonnen hat.
Aber der grundsätzliche Plan scheint gewesen zu sein, mit seiner Familie ein Leben in Deutschland aufzubauen.
Davon muss man ausgehen, dass er eigentlich längerfristig hier bleiben wollte, hier auch Geld verdienen wollte. Bloß in welcher Form, ob das auf legaler oder auf krimineller Ebene passieren sollte, das wissen wir nicht.
Jetzt sind wir also an einem Punkt, an dem wir also in vielen Fällen schon so halb auf der Zielgerade sind. Heute haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wird vielleicht auch eine XL-Folge, schauen wir mal. Denn der Täter ist ja gefasst, die Ermittler ermitteln und dann kommt irgendwann die Anklage und der Prozess. Aber hier müssen wir noch eine ganz andere Geschichte erzählen, denn es gibt ja noch einen weiteren Todesfall und da tun sich gewisse Abgründe auf, die ja zumindest nachdenklich machen. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern von Edith Lang.
Ja, sehr gerne. Nach offizieller These begannen die Straftaten durch Daniel D. am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, also als Heidemarie K. im Schönbergweg am Hagenbacher Ring getötet wurde. Doch genau eine Woche früher, also wieder ein Mittwoch, starb Edith Lang in ihrem Reihenhaus. Und die räumliche Nähe ist da schon erschreckend, denn die Häuser liegen auf einer Linie. Da führt also ein Fußweg von Edith Langs Reihenhaus vorbei an der Penthouse-Wohnung, wo 2020 Elfriede Huchler ermordet wurde. Und dann nach einer kurzen Biegung in den Schönbergweg, wo Heidemarie K. starb. Und das sind nur 315 Meter. Der Täter hatte aus dem fünften Stock in seiner Wohnung, auch am Hagenbacher Ring, alle drei Tatorte gut im Blick. Auch wenn er für den Fall Huchler nicht wirklich in Frage kommt. Aber zurück zu Edith Lang, das wolltest du ja wissen. Die Tochter von Edith Lang findet die Mutter an jenem Mittwochabend tot in der Küche. Die 86-Jährige war eigentlich noch topfit, wanderte im Alpverein und wurde an dem Mittag noch zu Fuß in der Innenstadt gesehen. Die Tochter entdeckt sie also am Abend tot in der Ecke in der Küche. Dann alarmiert sie den Notarzt. Und der bemerkt, dass die Witwe seltsam auf dem Boden liegt. Und der bemerkt auch die Kopfwunde oben am Kopf. Und die Wunde war so weit oben, dass sie eigentlich nicht von einem Sturz stammen kann. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Straftat. Die Rettungskräfte haben darauf die Polizei alarmiert. Hier nochmal die Erinnerung, das ist eine Woche vor dem Tod des ersten offiziellen Opfers von Daniel D.
Aber in diesem Fall geht etwas schief. Bei dieser Leiche wird der Mord nicht erkannt.
Ja, da geht eigentlich ganz gewaltig was schief, denn es kommt zu einem dramatischen Fehler und ich hoffe, dass das nicht mutwillig passiert ist, denn es rücken zwei Beamte vom Kriminaldauerdienst an. Das passiert automatisch oder die werden hinzugerufen, wenn es um eine Straftat geht. Doch die beiden Beamten sehen das anders als die Rettungskräfte. Obwohl die Rettungskräfte auf die ungewöhnliche Lage der Leiche hingewiesen haben und auch die Verletzung oben am Kopf, zudem hatte die Tochter bemerkt, als sie die Krankenkarte holen sollte, dass der Geldbeutel der Mutter leergeräumt war. Damit nicht genug. Das Kabel zur Sprechanlage war durchgeschnitten, ebenso jenes vom Telefon im Schlafzimmer im Obergeschoss. Und dort war unter dem Bett auch eine Holzschachtel aufgebrochen. Das interessierte die beiden Kripo-Beamten aber offenbar wenig. Sie entschieden auf einen Sturz ohne Fremdbeteiligung in den eigenen vier Wänden und stellten dann noch in der Nacht die Ermittlungen ein. Die Familie hatte Zweifel und hatte sogar noch ein paar Tage später erneut die Polizei kontaktiert. Da sind dann sogar nochmal zwei Beamte extra ausgerückt, um die Leiche im Krematorium zu begutachten. Aber im Ergebnis blieb der Fall eingestellt und Edith Lang wurde ohne Obduktion dann Feuer bestattet. Also die Leiche war dann weg. Das war eine krasse und folgenreiche Fehleinschätzung. Denn just an dem Tag, als die Feuerbestattung im Krematorium war, starb mit Heidemarie K. die nächste Seniorin. Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, in welcher Sicherheit sich der Täter da gewiegt haben muss, dass er jemanden umbringt und keiner bemerkt und keiner sucht nach ihm.
Also nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal verstehen. Es gibt also diesen Fall Edith Lang. Er passt ins Muster. Er ist kurz vor den anderen Taten passiert, im gleichen Zeitraum. Es gibt dann auch schon diese deutlichen Hinweise von Rettungssanitätern. Die Angehörigen haken nochmal nach. Es wurden Sachen geklaut, aufgebrochen. Wenn man all das ignoriert und sich falsch entscheidet, muss aber dann spätestens nach der restlichen Mordserie und der Festnahme der Polizei und den Ermittlern doch klar sein, dass es da einen Zusammenhang gibt und dann müsste man dann die Öffentlichkeit und die Familie doch dann darüber informieren, oder?
Ja, ich meine, das habe ich ja auch erwartet. Man muss aber wissen, dass zu diesem Zeitpunkt, als Edith Lang getötet wurde, noch keiner eigentlich erahnen konnte, was da noch alles folgt und dass es hier um einen Serientäter geht. Aber spätestens als eine Woche danach die Leiche von Heidemarie K. gefunden wurde.
Ganz in der Nähe.
Ja, genau, genau. Also wenige hundert Meter entfernt. Da hätten doch die Alarmglocken schrillen müssen. Wenig später fiel das ja tatsächlich auf, aber halt nur polizeiintern. Da wollte die Polizei nochmal nachermitteln, auch im Fall Edith Lang, aber da war die Leiche ja schon feuerbestattet und nicht mehr da. Es fehlte also das wichtigste Beweisstück für ein Tötungsdelikt. Denn ohne Obduktion sieht es ja vor Gericht schwierig aus, um eine Straftat nachzuweisen. Und ich glaube, da wurde dann entschieden, den Fall nicht mehr öffentlich zu erwähnen oder zumindest öffentlich nur als Unfall zu deklarieren. Fakt ist aber, dass die Soko Höhe durchaus versucht hat, in dieser Zeit noch etwas zu retten. Denn das Haus von Edith Lang wurde in dieser Zeit im Nachgang still und leise noch für die Spurensicherung versiegelt.
Das heißt, polizeiintern wird der Braten schon gerochen, dass da was schiefgelaufen ist und dass es da vielleicht noch weiteres Opfer gibt oder wahrscheinlich sogar. Aber die Sache sollte unterm Deckel gehalten werden, oder? Wie hast du denn von dem Vorgang erfahren?
Ja, also davon muss man ausgehen. Der Fall wurde verschwiegen. Als der Serientäter dann gefasst war und dieser Erfolg dann bei der Pressekonferenz auch zu Recht gefeiert wurde, haben die Ermittler jedenfalls den Fall Edith Lang komplett ausgespart. Da wurde kein Wort drüber verloren. Da waren ja an dem Tag auch bundesweite Medien da, etliche Kamerateams. Wer will denn da über eigene Fehler und Pannen sprechen? Zumindest wollten es die Ermittlungsbehörden an diesem Tag nicht. Die Öffentlichkeit erfuhr bei dieser großen Pressekonferenz daher nicht, dass es vermutlich ein weiteres Tötungsopfer gibt, das die Polizei, so muss man es eigentlich klar sagen, schlicht übersehen hat.
Aber an dir ging die Sache nicht vorbei, muss man festhalten.
Ja, ja. Natürlich kann ich weder jetzt und auch sonst nicht über meine Quellen sprechen. Diese Namen kennen ja nicht mal meine Kollegen. Solche Hinweisgeber riskieren schließlich Kopf und Kragen. Ich kann aber so viel sagen, dass jemand abgewartet hat, ob der Polizeipräsident oder der Staatsanwalt den Fall Edith Lang selbst in der Pressekonferenz zur Sprache bringt. Und als das nicht passiert ist, habe ich noch am selben Tag den Hinweis erhalten, dass in dem Komplex wohl ein Mord übersehen wurde. An dem Tag, da war natürlich viel los, auch bei mir, musste erstmal die aktuelle Berichterstattung über die Verhaftung und die Pressekonferenz fertig tippen Und als das alles erledigt war, fuhr ich dann direkt los zum Haus von Edith Lang an den Hagenbacher Ring. Und tatsächlich, ich habe das sofort gesehen, die Eingangstür war versiegelt. Ich habe dann meine Fühle in alle Richtungen ausgestreckt und auch die Familie kontaktiert. Aber die Familie wollte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit mir sprechen, weil sie damals noch sehr viel von der Arbeit von der Polizei hielt. Die hat die Polizei richtig hochgehalten und ihr vertraut, trotz der Zweifel, die sie damals hatten. Und die Polizei hatte die Familie auch darum gebeten, nicht mit Journalisten zu sprechen. Das musste ich in dem Moment natürlich akzeptieren, aber auch ohne dieses Gespräch mit der Familie hatte ich noch am selben Abend eigentlich alle wesentlichen Infos zusammen, mit denen ich dann am nächsten Tag den Oberstaatsanwalt konfrontieren konnte. Und jetzt kommt's, der sagte mir am Telefon zwar relativ schnell, dass er den Fall Lang gut kenne, schließlich ist er sogar über seinen Schreibtisch gegangen, aber der Oberstaatsanwalt hat mir in dem Moment versichert, dass es keinerlei Hinweise gäbe, die auf eine Straftat deuteten. Also diese ganzen Hinweise von den Rettungssanitätern und von der Familie, die später noch auftauchten, verschwieg er einfach.
Aber mit dieser Aussage hast du dich nicht zufrieden gegeben?
Nein, ich hatte ja in dem Moment eigentlich schon genug Informationen gehabt, die das Gegenteil belegten. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich durchaus auf die Aussage des Staatsanwalts hereinfallen können. Das lernt ja jeder Journalist in der Ausbildung, dass es glaubwürdige Quellen gibt und Ermittlungsbehörden sind für uns glaubwürdige Quellen. Und die Information kann man ja eigentlich in der Regel direkt verwenden. Meine Erfahrung aus all den Jahren hat mir gezeigt, dass es auch so ist. Aber es gibt eine große Ausnahme, wenn die Behörde selbst betroffen ist oder Teil der Geschichte wird, dann muss man vorsichtig sein. In dem Fall war das so und ich musste natürlich an dem Fall dranbleiben, mir weitere Informationen beschaffen, Quellen befragen. In der Folge habe ich dann tatsächlich einige Beiträge geschrieben und der Staatsanwalt hat dann immer mehr eingeräumt. Und das hatte dann auch Wirkung bei ihm, denn er hat dann im Nachgang Fotos von der Kopfverletzung von Edith Lang von einem Rechtsmediziner bewerten lassen. Und dieser Rechtsmediziner kam zum Schluss, dass doch von einer Straftat auszugehen ist.
Ja, durch deine Arbeit und deine Recherchen wird ja dann der Vorgang öffentlich. Es gibt Berichte im Haller Tagblatt, es gibt Berichte in der Südwestpresse in Ulm. Online und auf allen Kanälen wird berichtet, es gibt diesen weiteren Fall, der übersehen wurde. Kommt es dadurch zum Umdenken bei den Ermittlern? Gehen sie dann jetzt offener damit um?
Leider nein. Also mit der Einschätzung des Rechtsmediziners war ja die Unfallthese eigentlich vom Tisch. Auch wenn die Ermittlungsbehörden das nie so richtig eingestehen wollten. Man muss zu ihrer Ehrenrettung aber auch sagen, eine absolute Sicherheit, ob es eine Straftat war, gibt es nur durch eine Obduktion, eine echte Obduktion. Und in dem Fall konnte der Rechtsmediziner ja nur noch Fotos auswerten. Aber hier sprechen ja die Gesamtumstände eine ganz deutliche Sprache. In der öffentlichen Aussage blieb der Fall aber immer ein Unfall und wurde auch nie Teil dieser Serie. Zumindest offiziell nicht. Intern aber schon. Denn trotz der öffentlichen Dementis ließ der Staatsanwalt zeitgleich mögliche Verbindungen suchen und DNA-Proben abgleichen. Aber das habe ich alles erst viel später erfahren. Und das Kuriose, da gab es sogar Treffer. Ich habe ja vorher die abgeschnittenen Kabel im Reihenhaus von Edith Lang genannt und an einem davon wurde eine DNA sichergestellt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Daniel D. passt. Allerdings war es nur ein Fragment und da haben wir jetzt mal eine konkrete Verbindung vom Serientäter in diesem Fall Edith Lang, der ja offiziell nicht Teil dieses Komplexes sein soll. Weil das jetzt aber nur ein Fragment war, reicht das nicht als Beweis vor Gericht. So ähnlich war es auch mit etwas anderem. Da wurde entsorgte Beute gefunden, weil die für den Mörder offenbar wertlos war. Da ist in Ilzhofen eine Tasche aufgefallen mit Perlenketten darin. Und an einer Perlenkette oder sogar an zwei Perlenketten wurden DNA sichergestellt, die zum einen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Dani D. stammt und auf der anderen Seite auch vom Opfer Edith Lang. Es gibt sogar ein Foto von Edith Lang, wo sie genau diese Perlenkette trägt. Also man kann davon ausgehen, dass diese Perlenkette aus dem Wohnhaus von Edith Lang stammt und dass Daniel D. sie mitgenommen hat. Also da ist für mich eigentlich ganz klar, dass Daniel D. auf jeden Fall etwas mit diesem Tod von Edith Lang zu tun hat. Der Öffentlichkeit wurde das aber nie gesagt. Die DNA-Treffer wurden auch erst publik, als eine Expertin vom Landeskriminalamt über die DNA-Auswertung in den anderen Fällen sprach und dann beiläufig erklärte, dass es ja auch die Verbindung zum Fall Edith Lang, dass diese Verbindung untersucht werden sollte und man da diese Spuren tatsächlich gefunden hat.
Wir können es für uns hier beschließen, es ist eindeutig ein dritter Mordfall, der wahrscheinlich vom gleichen Täter stammt. Wie bewertest du jetzt das Vorgehen der Ermittlungsbehörden, das öffentliche Dementieren, das Schweigen? Man lässt ja damit sowohl die Öffentlichkeit, aber auch die Familie irgendwie im Unklaren, wenn man da so hingehalten wird und so eine Salamitaktik ausgepackt wird.
Ich sehe das natürlich sehr kritisch. Du sagst Salamitaktik, das trifft es wahrscheinlich auch. Ich würde sogar sagen, das hat für einige in Schwäbisch Hall das Vertrauen in die Behörden doch sehr beschädigt. Denn rückblickend wirkt es so, als hätten die Verantwortlichen alles zurückgehalten, was irgendwie eine Verbindung vom Fall Lang zum Serientäter ermöglicht hätte. Schließlich steht ja noch im Raum, ob der Täter vielleicht eher gefasst werden können, wenn die Polizei früher nach ihm gesucht hätte, also schon Mitte Dezember und nicht erst zum Jahreswechsel. So hatte der Täter ja 2 Wochen und 2 Mordopfer tatsächlich Vorsprung. Aber klar, das sind natürlich hypothetische Fragen. Kritisch sehe ich auch, dass die Polizei nach meiner Berichterstattung stets das Signal ausgesendet hat, akribisch nachzuermitteln, fast schon so ein bisschen alibimäßig. Das Reihenhaus von Edith Lang ließ die Kripo beispielsweise über Monate für die Spurensicherung versiegelt. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, die suchen jetzt wirklich sehr intensiv nach jeder Spur in diesem Haus, drehen nochmal alles um. Doch das war gar nicht so. Und diese Aktion hat sich dann im Nachgang auch für die Familie als große Enttäuschung entpuppt. Denn als die Familie dann im Sommer wieder in das Haus der Mutter durfte, haben sie direkt vor der Küche einen Fußabtreter entdeckt, der da eigentlich nicht hingehörte. Diesen Fußabtreter haben sie hochgehoben und darunter war eine große Blutlache. Diese Blutlache hat die Spurensicherung schlicht übersehen. Also die haben nicht mal diesen Teppich hochgehoben. Und das passt einfach nicht zu der Aussage, dass sie akribisch nachermitteln wollten. Die Familie war dann natürlich entsetzt und hat die Polizei alarmiert. Dann kam noch ein Beamter, der hat dann diesen Fußabtreter mitgenommen. Aber da kommt dann das nächste Problem. Die haben die Tochter und ihren Mann vor dieser großen Blutlache im Teppich einfach zurückgelassen. Und diese Blutlache selbst oder das Umfeld von dieser Blutlache auf dem Teppich unter dem Fußabtreter wollte keiner mehr untersuchen. Für mich liegt da aber natürlich die Vermutung nahe, dass genau dort es zum Angriff auf Edith Lang gekommen ist und der Täter die Leiche dann später in die Küche gezogen hat. Das würde auch zu der Aussage passen von den Rettungssanitätern, dass die Leiche etwas komisch da liegt. Dann hätte ich aber erwartet, dass unter diesem Fußabtreter auf diesem Teppich vielleicht sogar noch DNA vom Täter liegt. Aber die wollte keiner auswerten.
Da hat es dann auch der Familie dann vielleicht gereicht mit dem Vertrauen in die Polizei?
Ja, genau. Das war tatsächlich der entscheidende Moment für die Familie, um das Vertrauen in die Arbeit der Polizei gänzlich zu verlieren und sich dann doch noch für ein Interview mit uns bereit zu erklären. Ich habe da natürlich auch den Staatsanwalt kontaktiert und wollte dann auch wissen, wie es mit dieser Blutlache auf dem Teppich weitergeht. Der meinte dann aber nur, mit der Lache passiert nichts. Es werde jetzt nur noch geprüft, ob auf diesem Fußabtreter tatsächlich Blut hängt und ob dieses Blut tatsächlich auch von Edith Lang stammt. Aber diese Untersuchung werde sich wohl noch Wochen ziehen, weil das LKA so überlastet ist.
Also das müssen wir jetzt alles mal ein bisschen sacken lassen, weil es auch alles so unglaublich klingt. Das ist so ein bisschen die Salamitaktik, die man bei Skandalen ja öfters erlebt bei Betroffenen. Immer nur das zugeben, was man nicht mehr verleugnen kann. Sonst immer auf Zeit spielen, nie mit offenen Karten spielen. Öffentlichkeit hinhalten, Angehörige hinhalten. Wir haben jetzt erfahren, dass mit der Blutlache spielt sich ja im Sommer bereits ab, im Sommer 2023. Da ist auch ganz viel Zeit vergangen. Aber in dem Moment, wo die Angehörigen jetzt auch mit dir sprechen, mit dem Hanna Tagblatt sprechen, nehmt ihr dann auch, würde ich jetzt mal überspitzt ausdrücken, die Ermittlungen ein wenig selber in die Hand?
Ja, kann man so sagen. Und du hast gerade gesagt, das klingt unglaublich. Das ist eigentlich auch unglaublich. Das klingt nicht nur so. Zu dieser Zeit lief der Prozess ja vor dem Landgericht bereits gegen den Serientäter. Jetzt passiert es, dass die Familie überzeugt ist, dass Daniel D. auch ihre Mutter getötet hat und deswegen eigentlich auch belangt werden sollte, aber der Fall ist ja noch nicht Teil der Anklage. Die hatten da die Hoffnung, dass der Fall noch im laufenden Prozess quasi in diese Anklage rutscht, wenn man denn entsprechende Beweise hat, dass er es tatsächlich war. Zu dieser Zeit, das muss ich jetzt auch noch einfügen, wusste man öffentlich auch noch gar nicht, dass es diese DNA-Treffer gab an diesem Kabel und an dem Perlenschmuck, was da gefunden wurde. Der Fall hat mich natürlich auch sehr gefesselt und ich habe mich dann mit einigen Beamten ausgetauscht, Polizeibeamten, Ermittlern, Experten, und dann erfahren, wie man Luminol einsetzen kann. Es fehlte zu dem Zeitpunkt ja auch noch der Beweis, dass diese Lache tatsächlich Blut ist. Mit Luminol kann man selbst sehr altes oder abgewischtes Blut blau leuchten lassen. Das kann man vergleichen wie so ein Knicklicht, das man von den Partys kennt. Und ich habe mir dann genau dieses Mittel beschafft, was auch die Polizei nutzt, und habe dann an einem Abend, das war schon so nach 18 Uhr, die Tochter von Edith Lang angerufen und ihr das Experiment vorgeschlagen. Mir war da ganz wichtig, dass es kurzfristig passiert, weil ich wollte sicher gehen, dass niemand etwas verfälschen kann in dem Haus oder etwas inszenieren kann. Das heißt, die Tochter wusste davor nicht, dass ich gleich mit Luminol anrücke. Zu meiner Freude hat dann die Tochter auch gleich zugesagt und hat gesagt, sie kommt, sie will das auch wissen. 30 Minuten später standen wir dann vor dem Reihenhaus der Mutter, bepackt mit Luminol, Kamera und Stativ.
Okay, also habt ihr ein bisschen die Arbeit von Gerichtsmedizinern oder von Spurensicherern vielmehr übernommen?
Kann man so sagen. Also das war schon eine sehr gespenstische Situation. Alles war dunkel und ich stand natürlich auch unter Adrenalin. Sowas macht man als Journalist nicht alle Tage. Und wie du sagst, ist ja eigentlich auch Polizeiarbeit. Für die Tochter war der Moment hoch emotional, denn wir wissen ja, die Behörden haben in dieser Zeit weiterhin felsenfest behauptet, dass die Mutter nicht ermordet wurde, sondern dass sie nach einem Sturz gestorben ist. Und zur gleichen Zeit leuchteten in dem Haus, in dem Reihenhaus zwischen Flur und Küche, hunderte Blutspritzer rund um die Lache auf, die wir da mit Luminol benetzt hatten. Man muss wissen, Luminol reagiert auch auf gewisse Putzmittel, doch das Spurenbild war für uns sehr deutlich und klar. Der Tochter wurde genau in dem Moment richtig bewusst, dass ihre Mutter tatsächlich an dieser Stelle getötet wurde. Ich habe den Polizeipräsidenten und den Staatsanwalt dann darauf um Stellungnahme gebeten, weil für mich war die Panne da offenkundig und belegt. Ich habe danach dann auch einen Bericht veröffentlicht, einen großen Bericht. Der Polizeipräsident hat sich dann aber erst im Nachgang, nach der Berichterstattung, gemeldet mit einer öffentlichen Pressemitteilung und hat sich darin entschuldigt. Das war eine öffentliche Entschuldigung. Es sei tatsächlich Blut von Edith Lang. So viel war in dem Moment schon klar, weil das Ergebnis dann tatsächlich vom LKA auch vorlag. Die Spurensicherung, so der Polizeipräsident, hat wohl Qualitätsstandards nicht eingehalten und nicht so sauber gearbeitet, wie sie eigentlich sollte. Aber leider gab es da keine weiteren Konsequenzen.
Also der Fall wurde auch dann eben nicht mehr zusätzlich im Gerichtsverfahren eingeführt.
Genau, das hat nicht dazu geführt, dass er Teil der Anklage wurde.
Da fällt uns dann auch nicht mehr so allzu viel ein, ehrlich gesagt. Aber wenn uns Polizisten zuhören, ihr müsst das ganz stark sein, es geht noch weiter. Denn wir haben es ja schon angedeutet, Edith Lang war ja nicht mal der einzige Fall, in dem was schiefgelaufen ist. Auch im Fall Heidemarie K. wurde zuerst das Tötungsdelikt übersehen.
Ja, genau. Denn fast wäre auch der Fall von Heidemarie K. als natürlicher Tod sogar durchgerutscht. Nochmal zur Erinnerung, das war genau eine Woche nach dem Tod von Edith Lang. Zu Heidemarie K. muss man wissen, sie litt unter unterschiedlichen Erkrankungen und wurde teilweise von ihren drei Töchtern gepflegt. Die eine, die ganz in der Nähe wohnte und fast täglich vorbeischaute, hatte zu dieser Zeit eine Verletzung am Bein. Daher blieb es in diesen Tagen kurz vor Weihnachten 2022 bei Telefonaten. Doch als die 77-Jährige dann am Donnerstag und auch am Freitag nicht mehr ans Telefon ging, fuhr die besorgte Tochter dann in den Schönbergweg am Hagenbacher Ring und fand dann dort die Mutter im Flur. Unter Schock hatte sie dann ihren Mann angerufen, der dazu kam, auch Notarzt und Sanitäter kamen. Und jetzt kommt es zu einem ähnlichen Verlauf wie eine Woche zuvor bei Edith Lang. Den Angehörigen und den Rettungskräften fallen sofort Ungereimtheiten auf. In diesem Fall sind es große Blutflecken an der Wand und der Notarzt bittet die Angehörigen darauf nachzusehen, ob etwas in der Wohnung fehlt. Die Familie hat dann direkt nachgesehen nach der Geldkassette der Mutter im Schlafzimmer. Die ließ dort in dieser Geldkassette eigentlich immer den Schlüssel stecken, doch jetzt fehlte der Schlüssel. Und kurz darauf fiel der Familie auch auf, dass an vielen Schrankgriffen und Schubladengriffen Blut klebte. Dem Notarzt war dann sofort klar, dass es hier um ein Tötungsdelikt ging, auch wegen der offenen Kopffraktur der Verstorbenen. Und dann hat er alle Anwesenden aufgefordert, sofort die Wohnung zu verlassen, um keine Spuren zu verwischen. Und darauf hat er dann die Polizei alarmiert. Dann kamen später zwei Kripo-Beamte vom Kriminaldauerdienst und ein niedergelassener Hausarzt. Und die haben jetzt überraschenderweise zu dritt entschieden, trotz dieser offenen Kopffraktur, dass es ein natürlicher Tod sei. Was mich da besonders erschreckt hat, war die Begründung der Beamten für die Bluttapser an den Griffen. Die waren ja überall in der ganzen Wohnung verteilt. Die Frau habe sich den Kopf gestoßen und dann in Panik sei sie dann durch die Wohnung geirrt und habe Verbandszeug gesucht. Die Kripo hat dann kurz darauf die Wohnung wieder freigegeben. Es war ja aus ihrer Sicht ein natürlicher Tod. Um das denn den Angehörigen zu sagen, haben die beiden Beamten die Angehörigen übrigens zurück in die Wohnung geholt. Also mitten durch den Tatort durch, an der toten Mutter vorbei, ins Wohnzimmer.
Derselbe Fehler passiert quasi identisch nochmal. Was passiert dann?
Ja, also die Ähnlichkeiten sind schon frappierend. Die Familie konnte der Theorie der Beamten natürlich nicht so glauben. Die ganze Bude war ja tatsächlich blutverschmiert. Und Heidemarie K. hatte sogar so einen Notrufknopf um den Hals. Hätte sie also wirklich in Panik Hilfe gesucht, hätte sie da eigentlich nur draufdrücken müssen. Doch der Familie fiel dann später auf, dass der Router ausgesteckt war. Wir erinnern uns, im Fall Edith Lang war ein Telefonkabel durchgeschnitten und hier war der Router ausgesteckt. Für die Familie von Heidemarie K. haben sich dann in dem Moment die Hinweise verdichtet, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Dann hat die Familie auch diese Geldkassette aufgebrochen und in dieser Geldkassette lagen noch Kontoauszüge und selbst die waren blutverschmiert. Die These, dass die Frau in Panik Verbandsmaterial gesucht hat, passt da überhaupt nicht mehr. Auch lagen in den Schubladen Umschläge, die blutverschmiert waren. Also hat die Familie dann erneut die Polizei gerufen und es kam ein Beamter, diesmal nicht vom Kriminaldauerdienst, sondern ein erfahrener Hallo-Streifenbeamter. Der hat die Wohnung gesehen und die Bluttapser, diesen riesigen Blutfleck an der Wand und ihm war sofort klar, dass die Kollegen einen großen Fehler gemacht haben. Er hat dann sofort alle rausgeschickt, die Wohnung versiegelt, Kollegen hinzugerufen und die Wohnung so behandelt, wie sie eigentlich behandelt gehört, und zwar als Tatort. Und erst da begann dann die Ermittlungsmaschinerie. Da hatte die Polizei aber so ein bisschen Glück noch, denn anders als im Fall Lang war die Leiche von Heidemarie K. noch nicht feuerbestattet. Also man konnte den Körper noch obduzieren und dann tatsächlich gerichtsfest feststellen, dass hier ein Tötungsdelikt vorliegt. Erst da wurde dann die Sonderkommission Höhe eingesetzt.
Aber auch hier ist eine Woche Zeit vergangen, vom Fund der Leiche bis zur Einleitung der Ermittlungen, ne?
Genau. Also der Tod war vermutlich am Mittwoch, der 21. Dezember. Und erst in der Folgewoche, am Donnerstag, war die Obduktion.
Wenn wir jetzt mal weggehen von dem Umgang mit der Panne und dann versuchen, das alles irgendwie unterm Deckel zu halten und dieser fragwürdigen Salamitaktik, wie ist denn das aus deiner Sicht überhaupt zu erklären, dass es dazu gekommen ist, dass so ein Tötungsdelikt übersehen wird? Was ist denn da deine Analyse? Weil es wird ja nicht mutwillig oder absichtlich passiert sein, aber einfach krasse Fehler.
Ich hoffe natürlich, dass es nicht mutwillig oder absichtlich passiert ist, aber ausschließen kann man es nicht.
Dass man vielleicht denkt, um Weihnachten rum hat man keine Lust mehr, sich so einen Mordfall ans Bein zu binden?
Das war eine These, die zumindest in der Bevölkerung diskutiert wurde, kurz vor Weihnachten. Dass man da andere Dinge im Kopf hatte, kurz vor dem Jahreswechsel, es war vielleicht auch kalt, man wollte nach Hause. Da kann man eigentlich nur spekulieren. In beiden Fällen, also bei Edith Lang und Heidemarie K., fällt aber auf, dass die Einsatzkräfte vor Ort, also die lokalen Einsatzkräfte, Notarzt, Sanitäter und auch der Streifendienst, durchaus erkannt haben, dass etwas nicht stimmte. Jetzt muss man wissen, es gab in Baden-Württemberg eine große Polizeireform vor ein paar Jahren. Da wurden die Direktionen so ein bisschen aufgelöst, neue Präsidien geschaffen. Und seit dieser Polizeireform gibt es für Schwäbisch Hall den Kriminaldauerdienst in Schwäbisch Gmünd. Das heißt, diese Beamten werden dann hinzugezogen bei solchen schweren Fällen und die müssen erstmal eine Stunde aus Schwäbisch Gmünd anfahren. Da hat man so eine gewisse Spezialisierung geschaffen und häufig haben diese Beamten es mit Verstorbenen zu tun. Also die kümmern sich dann tatsächlich auch um Todesfälle. Aber meistens sind das dann Todesfälle in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Und gerade bei älteren Personen sind Stürze oder natürliche Tode ja eigentlich schon naheliegend. Aber welche Kriterien letztendlich in Schwäbisch Hall zu diesen Fehleinschätzungen geführt haben, kann ich dir so gar nicht sagen. Aber in beiden Fällen, und da lasse ich auch keine Ausreden zählen, lagen ja Kopfverletzungen vor. Und es gab ja genügend Hinweise auch von den anderen Personen und den Einsatzkräften, dass man hier hätte Ermittlungen einleiten müssen. Dass dann innerhalb von einer Woche gleich zweimal solche Tötungsdelikte nicht erkannt werden, das ist schon ein gewaltiges Versäumnis. Und ich denke, da hat die Polizei noch Jahre zu knabbern, insbesondere die im Präsidium Aalen. Das Erschütternde ist ja auch, dass einem dadurch doch sehr bewusst wird, dass es sicher auch in anderen Fällen vorgekommen ist, dass die Polizei schlicht Morde übersehen hat und deren Täter dann ja heute noch herumlaufen, weil keiner nach ihnen sucht. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn die Angehörigen im zweiten Fall, also von Heidemarie K., nicht so hartnäckig geblieben wären, denn wäre die Soko ja noch deutlich später eingesetzt worden. Und dann liegt das ja schon auch im Bereich des Möglichen, dass es weitere Mordopfer gegeben hätte.
Es wird ja häufig darüber diskutiert, dass in Deutschland viele Mordfälle übersehen werden, gerade auch von älteren Leuten. Ist der perfekte Mord dann der, der einfach gar nicht erkannt wird als solcher?
Davon gehe ich aus und das passiert ja dann auch offensichtlich hin und wieder, dass am Leichenfundort entschieden wird, ob weiter ermittelt wird oder nicht. Das kann man ja, das aktuelle System, durchaus kritisieren. Wird eine Leiche entdeckt, kommt es zu einer Leichenschau, da zieht die Polizei dann auch den diensthabenden Arzt hinzu und in manchen Fällen ist das eben der Hausarzt oder vielleicht sogar ein Hautarzt, der noch nie in seinem Leben mit Kriminalfällen in Berührung gekommen ist. Und diese Person muss dann jetzt plötzlich entscheiden, liegt hier eine Straftat vor oder ist das vielleicht was anderes? Und da können durchaus Fehler passieren. Letztendlich sind es ja aus kriminologischer Sicht Laien, die da entscheiden über die weiteren oder mitentscheiden über die weitere Ermittlung. Da braucht es aus meiner Sicht eigentlich Experten, medizinische Experten, die im Präsidiumsbereich zugeordnet sind, die bei solchen Leichenschauen hinzugezogen werden und das mit der Polizei durchführen, statt da Laien hinzuzuziehen. Aber auch das bringt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Ich stehe ja auch in Kontakt mit Polizisten und ein Beispiel, was da immer genannt wird, ist der Opa, der tot unten an der Treppe liegt. Da kann natürlich keiner nachträglich sagen, ob dem oben noch jemand einen Schubs mitgegeben hat.
Ein loses Ende müssen wir noch ganz kurz abbinden. Was ist denn jetzt mit dem Fall der Brauereierbin, die ja ebenfalls 2 Jahre zuvor am Hagenbacher Ring ermordet wurde? Mit ihr wären es ja theoretisch 4 tote Seniorinnen.
Der Verdacht lag ja immer nahe, dass die Fälle zusammenhängen. Ich habe es ja vorher auch gesagt, mit diesen 315 Meter Entfernung, die 3 Tatorte auf einer Linie. Und das hat natürlich auch die Soko intensiv geprüft. Es gab ja die Ähnlichkeiten auch von der Opferauswahl. Das war ja auch eine alte Frau. Die war sogar sehr wohlhabend. Also da hat sich das für den Täter offensichtlich auch finanziell sehr gelohnt. Daniel D. hatte aber immer selbst behauptet, dass er erst 2022 nach Deutschland gekommen ist. Und der Huchler-Mord passierte ja schon im Oktober 2020, also 2 Jahre früher. Die Soko fand da heraus, dass Daniel D. kurz vor dem Mord aus Serbien kommend die EU-Außengrenze in Ungarn mit dem Auto passiert hatte. Also da gab es eine Passkontrolle. Allerdings war er dann bei einer Apfelernte auf einem Hof in Norddeutschland und er hat dort auch am Mordtag selbst gearbeitet, wie es auf einer Anwesenheitsliste dort vermerkt ist. Das wurde vom LKA dort überprüft im Auftrag der baden-württembergischen Polizei. Was zudem gegen Daniel D. als Täter im Huchler-Fall spricht, ist, dass in der Penthouse-Wohnung mutmaßliche Täter-DNA gesichert wurde, aber die DNA passt weder zu ihm noch zu seinen Kontaktpersonen in Schwäbisch Hall. Der Fall Huchler bleibt daher ein Cold Case. Vielleicht können wir in irgendeiner späteren Folge intensiv nochmal darüber sprechen.
Dann biegen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade ein in dieser XL-Folge von Akte Südwest. Denn im Juli 2023 beginnt dann eben der Prozess gegen den 31-jährigen Daniel D. Angeklagt ist er, wir haben es schon mehrfach erwähnt, wegen zweifachen Mordes, nicht wegen dreifachen Mordes. Und wegen des versuchten Raubüberfalls in Ilshofen, wo auch das Phantombild dann erstellt wurde. Wie hast du denn den Prozess so erlebt und wie wirkte der Angeklagte auf dich? Du hast ihn wahrscheinlich da auch zum ersten Mal gesehen.
Genau. Ich kannte ihn davor nicht. Das war für mich natürlich auch sehr spannend. Das Medienaufgebot war auch groß. Es war ein sehr langwieriger Prozess vor dem Landgericht in Heilbronn. Der ging über 12 Tage, meist sogar von frühmorgens bis zum Abend. Mehr als 70 Zeugen wurden gehört. Daniel D., hat, wenn er dann rein oder rausgeführt wurde in den großen Strafkammersaal, stets seine beiden Eltern und die Ehefrau angelächelt, die im Zuschauerbereich saßen. Die sind immer angereist. Ich glaube, einmal hat die Frau gefehlt, aber sonst waren die immer da. Zum Mörder selbst, der sah jetzt nicht besonders brutal oder kräftig aus, normal gewachsen, kurze schwarze Haare. Der trug meist eine schwarze Jogginghose und einen beigefarbenen Pulli. Insgesamt war er eigentlich recht regungslos. Anfangs, wenn die besonders blutigen Bilder nicht auf dem Gerichtsbildschirm, sondern nur von den Prozessbeteiligten am Richterpult in der gedruckten Akte angesehen wurden, ging Daniel D. sogar noch mitsamt seinem Dolmetscher vor, um sich das auch anzuschauen. Das war aber nur in den ersten Sitzungen so. Später ist er dann nicht mehr mit vorgegangen, sondern blieb einfach an seinem Platz sitzen. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es Desinteresse war. Ich glaube eher, dass er die blutigen Details nicht sehen wollte. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass er ja auch an den Tatorten die Köpfe seiner Opfer zugedeckt hatte. Ich glaube, der wollte das einfach nicht sehen.
Aber ausgesagt hat er erstmal nicht.
Ausgesagt hat er nicht. Sein Pflichtverteidiger Andreas Kugel aus Schwäbisch Hall hat gleich zu Beginn des Verfahrens erklärt, dass sein Mandant keine Angaben zu den Vorwürfen machen wird. Im Nachgang war das vielleicht ein Fehler für ihn. Es wurden aber lediglich indirekt ein paar Details öffentlich. Es gab einen Gutachter, der hat Daniel D. während der Untersuchungshaft vernommen oder mit ihm gesprochen. Und diesem Gutachter hat er ein bisschen Privates berichtet. Und diesem Gutachter hat er auch gesagt, dass er die Schuld von sich weise. Und das war so der einzige Moment, wo dann klar wurde, er bestreitet die Taten. Vor Gericht selber hat er das nicht gesagt. Erst in seinem Schlusswort hat er sich dann etwas länger geäußert, aber das war eigentlich auch relativ kurz. Er sagte da: Ich bin nicht hierher mit meiner Frau und meinen Kindern gekommen, um so etwas zu machen. Das ist nicht mein Stil. Ich kann nur so viel sagen, Gott ist mein Zeuge. Mehr haben wir von ihm nicht erfahren.
Wir werden den Prozess jetzt auch so ganz detailliert nicht aufarbeiten. Ich glaube, wir haben schon vieles auch darüber gesprochen und erfahren. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Der Täter schweigt in der Verhandlung bis zu seinem Schlusswort beharrlich. Es werden aber für Verhandlungstag erdrückende Beweise zusammengetragen. Und dann kommt es, glaube ich, zu einem unweigerlichen Urteil und er bestreitet trotzdem alles.
Ja, wie du sagst, die Beweise waren natürlich erdrückend. Und überraschenderweise hat dann der Pflichtverteidiger im Plädoyer eine These gewählt, die so im Prozess nie thematisiert wurde. Kugel hat gar nicht bestritten, dass Daniel D. beteiligt war. Er meinte aber, dass sein Mandant eher wegen Beihilfe zu verurteilen sei. Also eher der zweite Täter. Der Vorwurf richtete sich wohl allen voran gegen die Kontaktperson in Hall. Aber der Name wurde nicht genannt oder die Person gar nicht direkt angesprochen. Die These von Kugel war, dass Daniel D. ja sonst gar nicht hätte wissen können, dass in Michelbach in diesem Mehrfamilienhaus der Schlüssel an der Wohnungstür außen steckt. Das hätte man von außen nicht sehen können. Das heißt, er hätte einen Tipp gebraucht, um dieses Opfer auszuwählen. Und das Gleiche trifft auch zu auf die Wohnung im Schönbergweg, wo Heidemarie K. getötet wurde. Daniel D. hätte ja erst wissen müssen, dass die Wohnungstür die Haustür seit Wochen defekt ist. Und das hätte Daniel D. alleine nicht erfahren können, zumal er ja erst kurz zuvor aus Serbien nach Deutschland angereist war. Aber am Ende waren ja die Beweise erdrückend. Es gab die Schuhabdrücke in den beiden Wohnungen. Es gab die DNA von Daniel D. am Hammer, eine Pistole aus Hilshofen, sogar am Pulli von Heidemarie K. erst auf den Videoaufzeichnungen vom Baumarkt zu sehen, zudem am nahen Gut. Ebenso wurde er von privaten Kameras gefilmt, als er in Michelbach seinen Wagen abgestellt hatte und Richtung Wohnhaus von Getraute N. gegangen ist. Auch liegen Handydaten von Google vor, die speichern so ein Bewegungsmuster ab, Google Takeouts, und die zeigen eigentlich ganz klar, dass er jeweils mehr als eine Stunde in den Wohnungen der Opfer war, um Beute zu suchen, was aber aus den Daten auch deutlich wird und dann auch ganz klar der These des Verteidigers widerspricht. Daniel D. war offenbar immer alleine an den Tatorten. Also von Beihilfe kann man da eigentlich gar nicht sprechen.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, er kam ja nach Deutschland mit seiner Familie oder hat die Familie nachgeholt, als er die Wohnung hatte. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Ehefrau von Daniel D.? Hat sie denn von den Taten gewusst oder vielleicht war sie sogar irgendwie beteiligt?
Das ist eine Frage, die mich auch noch immer beschäftigt. So ganz klar kann man das nicht klären. Der Fall insgesamt lässt einen ja auch nicht mehr los. Jedenfalls behauptet die Ehefrau, nichts gewusst zu haben. Man konnte ihr auch nichts nachweisen. Ein Punkt hat mich dann aber doch etwas irritiert. Die Frau hatte kurz nach der Festnahme, da wurde sie vernommen, erklärt, dass sie sich um den kompletten Haushalt in Schwäbisch Hall gekümmert hat und auch die meiste Zeit mit ihrem Mann verbracht habe, also auch eigentlich wusste, wo er ist. Auch hatte sie da angegeben, dass sie immer seine Kleidung gewaschen hat und auch seine Schuhe gereinigt hat. Also jene Adidas-Sneaker spielten ja eine wichtige Rolle wegen den Sohlenabdrücken an den Tatorten. Bei der Festnahme standen diese Sneaker im Schrank, offenbar gereinigt, aber nicht gut genug, denn darauf wurde noch Blut von Getraute N. nachgewiesen. Kleine Spritzer. Die Schnürsenkel müssten wohl auch blutverschmiert gewesen sein, denn die hingen zum Trocknen im Bad an der Heizung. Und die Frau, wenn ihre Aussage denn stimmt, muss also das Blut beim Putzen zumindest bemerkt haben.
Dann sind wir ja auch am Ende des Prozesses. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Was ist denn am Ende das Urteil gegen Daniel D.?
Also das Urteil ist in Deutschland die mögliche Maximalstrafe. Das ist lebenslängliche Haft mit der erkannten Schwere der Schuld und sogar anschließender Sicherungsverwahrung. Anders als in den USA werden ja bei uns die lebenslänglichen Strafen nicht aufaddiert. Es bleibt also bei einmal lebenslang. Rechtlich wäre dann nach 15 Jahren die erste Prüfung für eine Haftentlassung auf Bewährung möglich. Aber mit der besonderen Schwere verschiebt sich diese Prüfung deutlich nach hinten. Aber im Prinzip spielt es auch gar keine Rolle, weil Daniel D. selbst dann nicht freikommt. Denn es kommt ja noch die Sicherungsverwahrung. Und die dient eigentlich dem Schutz der Öffentlichkeit vor ihm, weil er selbst hat zu dieser Zeit ja dann seine eigentliche Strafe verbüßt. Seine Familie ist unmittelbar nach der Festnahme zurück nach Serbien gereist. Der Anwalt des Mörders hat mir nach dem Prozess gesagt, dass es für Daniel D. die Strafe ja nochmal deutlich erschwert, denn er müsse jetzt in Deutschland absitzen, weit weg von seiner Familie, ohne jegliche Kontakte. Und Sprachkenntnisse hat er ja auch noch keine.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss und so ein bisschen zum Fazit. Stellen sich ja so durchaus ein paar Grundsatzfragen, nachdem wir das alles ein bisschen durchgepflügt haben. Und ja, müssen nochmal vorausschicken, wir kritisieren ja hier öfter auch mal die Polizei in unserem Podcast, beziehungsweise thematisieren auch mal Pannen, zum Beispiel berühmt beim Mordfall Bögerl, der bis heute ja noch ungeklärt ist. Und du hast ja auch bei deinen Recherchen immer wieder mal Fehler oder bedenkliche Tendenzen bei der Polizei angetroffen oder aufgegriffen, mit aufgedeckt. Wie erwähnt, die Polizeibeamten, die irgendwelche Kreuze verbrannt haben und danach aber einfach weitermachen durften im Polizeidienst. Schlampige Ermittlungsarbeit bei einem jungen Neonazi, der im NSU-Umfeld befragt werden sollte, unter seltsamen Umständen sein Auto verbrannt ist. All das erzählen wir vielleicht mal in späteren Folgen. Du hast aber auch Kontakte zu Ermittlern, das wurde ja auch klar jetzt im Podcast. Was ist jetzt so dein Urteil nach all diesen Recherchen und Erfahrungen auch in diesem Fall zum Thema Polizei? Gibt es da strukturelle, systematische Probleme?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage und erstmal würde ich aber sagen, es gibt sie nicht, also nicht die Polizei. Da kommen ja ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Auch sehe ich da einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Streifenpolizisten und Kripo-Beamten. Wenn man mit den Beamten selbst spricht, dann sehen die da übrigens auch große Unterschiede. Und da gibt es freilich auch Rivalitäten zwischen den Streifenpolizisten und den Kripo-Beamten. Aber klar, ich bin bereits damals, als ich zum NSU und dem Ku Klux Klan recherchiert habe, auf Beamte gestoßen, die demokratiefeindlich agiert haben, denen es nicht primär darum ging, den Schutz der Bevölkerung zu sichern. Und das Beamtenrecht ist einfach auch komplex. Die Beamten genießen besonderen Schutz. Was ich aber auch erkenne, es gibt sehr viele Beamte, die selbst mit diesen, ich nenne sie mal kritischen Kollegen hadern. Und schließlich werfen die ja auch einen Schatten auf die Justiz insgesamt und ziehen alle mit in ein negatives Licht. leider gibt es noch den Korpsgeist und zu wenige, die beim massiven Fehlverhalten die Schuldigen benennen oder sich dann auch um unabhängige Aufklärung bemühen. Einige machen es trotzdem und denen bin ich sehr dankbar, denn ohne diese Hinweisgeber könnten wir ja viele unserer investigativen Geschichten gar nicht machen und manche gravierenden Polizeipannen blieben dann für immer unter Verschluss.
Genau, und also ich denke, wir müssen hier auch klarstellen, dass wir jetzt sehr ausführlich über dieses Thema reden, aber natürlich nicht die Polizei grundsätzlich in schlechtes Licht rücken wollen. Und ich glaube, es ist aber auch schon unsere Aufgabe als Journalisten, da genau hinzuschauen. Und ich persönlich glaube, so in der Analyse, dass es auch zum Teil ganz natürliche Mechanismen sind und so gibt. Weil als Polizist gehörst du halt zu einer Berufsgruppe, die jeden Tag mit den Abgründen in unserer Gesellschaft konfrontiert wird, die jeden Tag den Kopf halt hinhalten muss, damit wir alle sicher sein können und die aber alles abkriegen, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, von Gewalt und krassen Demonstrationen bis hin zu Mord und Kinderpornografie. Und ich glaube, dass es dann ganz normal ist, dass man sich in so einer Berufsgruppe so ein bisschen unterhakt und vielleicht etwas unverstanden fühlt und nicht genug gewürdigt fühlt, so ein Gefühl, dass die restliche Welt nicht ganz versteht, was du machst jeden Tag. Und dann hält man wahrscheinlich ein bisschen mehr zusammen, identifiziert sich stark mit der eigenen Gruppe, nicht so sehr mit der Außenwelt. Und so ein bisschen entsteht da so ein Gefühl, wir gegen den Rest der Welt. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber das ist halt dann kein gutes Umfeld, um Missstände anzusprechen, aufzudecken. Kein Umfeld, in dem eine gute Fehlerkultur entsteht, aus meiner Sicht. Und wenn du dich dann eh schon missverstanden fühlst, dann bleibst du halt eher beisammen. Und dann willst du erst recht nicht öffentlich auch noch, dass deine Berufsgruppe in schlechtes Licht gerückt wird. Und dann entsteht halt so, glaube ich, ganz natürlich dieser Chorgeist. Und dann ist das aber oft halt erst recht nicht so gut für die Polizei und für deren Ansehen. Und deswegen braucht es halt Korrektive. Ich weiß nicht, ob die in der Institution selber ausreichend vorhanden sind, weil es auch ein sehr homogenes Feld ist, aus dem sich die Polizei rekrutiert von der Ausbildung her. Und manchmal sind halt diese Korrektive halt vertrauenswürdige und gute Journalisten. Will ich uns jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ist nun mal so. Und deswegen würde ich immer sagen zu Polizisten, auch wenn die jetzt hier vielleicht gerade zuhören, wenn es Missstände gibt, gravierende, dann wendet euch an solche Leute oder einfach gleich an Tumi.
Ja, genau. Das ist guter Tipp. Immer direkt an mich wenden. Hinweisgeber werden natürlich garantiert geschützt. Ja, aber ansonsten kann ich dir natürlich voll zustimmen. Wir haben sehr viele gute Polizisten, die ihre Arbeit auch sehr ernst nehmen, gewissenhaft und ohne die unser Alltag schlicht nicht funktionieren würde. Auch in unserem Serientäterfall haben wir einige Beispiele jetzt benannt. Da haben einige Beamte geglänzt. Ich erinnere nochmal an den Beamten, Kripo-Beamten, der in Michelbach diesen Hammer gefunden hat, was sehr entscheidend war, oder die junge Streifenpolizistin, der das Auto am Hagenbacher Ring aufgefallen ist, weil sie einfach den richtigen Riecher hatte. Oder der Kripo-Beamte, der das Video vom Autoverkäufer besorgt hat, und nicht zuletzt der Streifenbeamte, der den Tatort im Nachgang als solches erkannt und richtig reagiert hat, obwohl seine Kollegen das Haus längst wieder freigegeben hatten. Da kommen natürlich noch ganz viele andere dazu. Ich denke, der Fall wird in Schwäbisch Hall noch lange, lange nachwirken, auch aus Sicht der Ermittlungsbehörden. Und das kann man vielleicht auch festhalten, das hat natürlich alles sensibilisiert und ich gehe davon aus, dass jetzt bei Todesfällen noch genau hingesehen wird.
Das ist doch ein positives Fazit am Ende dieser Folge. Da werden wir jetzt nämlich angelangt. Ich glaube, wir haben, glaube ich, etwas Überlänge angesammelt. Also heute reicht es auch für die Rückfahrt, für die Pendelstrecke. Ich sage herzlichen Dank, Tumi, dass du heute bei uns warst und uns mitgenommen hast in diesem ungewöhnlichen und ungewöhnlich spannenden Fall.
Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich auch mal so ausführlich darüber sprechen durfte.
Ja, gerne wieder, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein paar Anknüpfungspunkte angesprochen. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns wie immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter, zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wenn ihr noch weitere Podcasts von uns hören wollt, dann empfehlen wir euch den Spatzenfunk aus unserer Sportredaktion. Dort erfahren Fußballfans nämlich alles über die Drittliga-Kicker und vielleicht sogar bald Zweitliga-Kicker, das SSV Ulm 1846 Fußball. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus The Land, dann schaut vorbei auf unserer Website unter svp.de/crime. Dort gibt es Infos zu unserem Podcast, aber auch viele andere Artikel und Interviews rund um Crime im Südwesten und auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr garantiert nichts mehr von Abwehr Südwest. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.